Das ist der Alpha und Omega Podcast. Ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es um Jörg Bollmann. Er war leidenschaftlicher Sportreporter und viele Jahre Wellenchef von NDR 2. Doch dann zog es ihn zum GEP, dem Gemeinschaftswerk Evangelische Publizistik, das er mehr als 20 Jahre lang leitete. Was ihn angetrieben hat und welche Rolle die evangelische Publizistik in der heutigen Medienlandschaft spielt, das erzählt er uns jetzt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Bollmann, Ihr Vater war Handwerker. Für ihn war klar, dass Sie mal in seine Fußstapfen treten würden. Wie fanden Sie das als Kind?
Ich fand das ganz furchtbar. Ich wollte auf keinen Fall Handwerker werden, weil ich kann überhaupt nicht Handwerker sein. Und ich habe immer alles falsch gemacht. Und ich musste, wenn ich überhaupt helfen durfte und sollte, musste ich immer halten. Und dann habe ich immer gefroren und dann habe ich nicht genug und nicht hoch genug und nicht tief genug und nicht seitwärts genug gehalten. Es war ganz furchtbar.
Das klingt nach dramatischen Erfahrungen. Wann haben Sie denn Ihre Begeisterung für den Sport entdeckt?
Bei der Weltmeisterschaft 1966. Da war ich 8 Jahre alt und da habe ich das erste Spiel live gesehen, weil das schön nachmittags kam. Und da hat die deutsche Mannschaft mit 5:0 gewonnen. Mit dem damals jungen Franz Beckenbauer, mit Uwe Seeler. Und solchen Helden, und das fand ich ganz, 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 ganz großartig. Und dann natürlich beim Endspiel und das Wembley-Tor und diese ganze Ungerechtigkeit, dass dieses Tor für die Engländer galt, obwohl der nie, nie drin war.
Auf keinen Fall.
Und dann haben wir das ja verloren. Und dann hat Uwe Seeler die Mannschaft wirklich zusammengerufen, hat gesagt, ihr müsst dem Schiedsrichter jetzt folgen und hört auf, euch zu beschweren. Und das hat für die Deutschen in England 21 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs hat das Image der Deutschen da gewonnen. Durch die Haltung der deutschen Mannschaft. Fand ich total schön. Und dann gab es ein zweites Schlüsselergebnis.
Ja, darüber sprechen wir gleich. Sie wollten danach auch gerne Fußball spielen, Sie mussten aber ins Wasserball. Warum?
Weil mein Vater nicht wollte, dass ich mich dreckig mache.
Okay.
Und dann hat er gesagt, guck mal, Schwimmen ist doch auch toll. Und dann habe ich gesagt, ja. Ehrlich, kann man das auch im Verein machen und kann man auch mit dem Ball spielen? Ja, Wasserball. Mein Vater wusste überhaupt nicht, was das ist. Ich wusste auch nicht, was das ist. Und dann habe ich so ungefähr bis 15, 16 Jahre wirklich geschwommen und dann war das furchtbar langweilig, diese Kacheln zu zählen im Training. Und dann wollte ich eigentlich austreten und stand unter der Dusche und mein ehemaliger Trainer stand da auch und sagt, wie geht's dir denn? Ich so, ja, geht so. Und dann sagte er, hast du Lust zum Wasserball? Und dann bin ich zum Wasserball gekommen, ohne zu wissen, dass das Rugby im Wasser ist.
Okay, spannend. Jetzt haben Sie gerade schon das zweite einschneidende Erlebnis erwähnt. Das war ein Silvester, da waren Sie 10 Jahre alt.
Richtig.
Was war da passiert?
1968, meine Eltern haben immer Silvester gefeiert mit ihren Freunden. Und ich bin dann halt mitgefahren. Und hat mein Onkel, der Freund von meinem Vater, gesagt, hier Helmut, ich habe da eine Schallplatte. Und das musst du dir anhören. Und das war die Aufzeichnung der Radioreportage von Herbert Zimmermann vom Endspiel 1954 Deutschland gegen Ungarn. Also ich glaube, wir hören es noch. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor, 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 Tor. Halten Sie mich für übergeschnappt, halten Sie mich für verrückt. Und so, also diese unglaubliche Reportage.
Was war da so rührend dran?
Ja, und hab das gehört, fand das faszinierend. Mhm. Und mein Vater hat geweint. Und das war das allererste Mal, dass ich gesehen habe, wie mein Vater weint. Und das hat mich im Inneren so, also wirklich so mitgenommen, dass ich gedacht habe, das möchtest du auch machen. Das Berührende, diese Reaktion von meinem Vater, aber das Berührende auch, diese unglaubliche Stimme und diese Emotion, die der Zimmermann da wirklich vermitteln konnte. Na, also dieses könnte jetzt schießen, hat das nicht getan, geblockt, Kohlmeier auf der Linie, solche Sachen. Faszinierend.
Es ist sehr stark zu spüren, wie sehr Sie das quasi packt. Sie haben dann Soziologie studiert. Sie haben bei einer Tageszeitung volontiert und waren dann als Sportredakteur. Tatsächlich haben Sie sich Ihren Traum verwirklicht beim privaten Hörfunk. Haben Sie das Gefühl gehabt, da bin ich angekommen?
Ja, absolut. Also es war mein Traumberuf und ich war angekommen und ich wollte genau das machen, Und habe dann sehr, sehr schnell tatsächlich Fußballspiele live kommentieren dürfen. Das schon als freier Mitarbeiter, bevor ich da dann festangestellt wurde. Und als ich 1988 festangestellt wurde, fiel da dann tatsächlich ein Sportreporter aus. Und dann brauchten sie einen. Und dann haben sie gesagt, hier der junge Bollmann, der kann das.
Fußball-WM.
Ja, EM. Europameisterschaft. Und dann habe ich tatsächlich die Hälfte aller Spiele in Deutschland, inklusive Endspiel der Fußball-Europameisterschaft, für 16 angeschlossene Sender kommentieren dürfen.
Wie haben Sie das erlebt? Wie war das für Sie?
Das war ein Traum. Und das ist ehrlich gesagt immer noch ein Traum. Also ich denke an diese Zeit sehr, sehr gerne zurück. Und es war für mich mit damals 30 Jahren eigentlich schon die Erfüllung meines Berufswunsches. Und dann kam die Frage, was mache ich denn jetzt? Mhm. Aber das war einfach ein Traum. Und jeder, der sich für Fußball interessiert, oder die meisten, die sich für Fußball interessieren, die werden sich wahrscheinlich erinnern an das Tor von Van Basten beim Endspiel 1988. Das war nämlich eines der schönsten Tore, die je bei internationalen Meisterschaften gefallen sind. Und ich hatte das große Glück, dass ich das wirklich live kommentieren durfte.
Was war da so schön daran? Was hat Sie so sehr berührt?
Also ich kann das jetzt noch mal machen. Also die Holländer kommen jetzt aus dem Mittelfeld, lang hereingezogene Flanke auf Van Basten, Schuss, Tor! Und nur so konnte ich es kommentieren, weil der Ball kommt mit einer großen, langen Bogenlinie in den Strafraum auf die rechte Kante zu, also so ungefähr 6-7 Meter vom Tor entfernt, ganz, ganz spitzer Winkel. Und alle, die dieses Spiel gesehen haben, denken, der Van Basten stoppt den jetzt, ne? Und fintiert oder macht irgendwas und dann schießt er den Volley. Der schießt den Volley mit Vollspann in die lange Ecke. Und das war ein fantastisches Tor und ich durfte es kommentieren. Und ich konnte wirklich mich nur noch unterbrechen mit diesem Torschrei, weil das so unglaublich schnell ging.
Jetzt haben wir das Gefühl, das haben Sie ja gerade auch gesagt, Sie haben Ihren Traumberuf gefunden. Und dann sind Sie zum Norddeutschen Rundfunk und waren dort 10 Jahre insgesamt, am Ende auch als Wellenchef von NDR 2. Das hat ja mit der Tätigkeit als Sportreporter nicht mehr wirklich was zu tun, oder?
Das stimmt. Es hatte noch ein bisschen was damit zu tun, weil ich dann tatsächlich auch beim Norddeutschen Rundfunk noch aktuell und Sportchef war. Aber auch als Sportchef habe ich eigentlich nicht mehr reportiert, sondern nur noch in großen Ausnahmefällen. Und mein allerletztes Spiel war 1995 DFB-Pokal-Endspiel Gladbach gegen damals die Zweitligisten VfL Wolfsburg. Also es war was anderes und ich habe ja eben schon gesagt, also eigentlich war die Berufswunscherfüllung ja 1988 schon passiert. Mhm. Und dann war die Frage, was kommt denn jetzt? Ja. Und ich habe mich in vielen, vielen Gretchenfragen meiner beruflichen Laufbahn, habe ich mich dann oft für Hierarchie und so Karriere entschieden und gegen Reporter und gegen Moderation.
Haben Sie es jemals bereut?
Ich habe das nicht bereut, also zu keinem Zeitpunkt bereut. Aber ich habe schon immer mal wieder an bestimmten Stellen Schmerzen gehabt. Ich kann mich erinnern, dass Paul Biedermann, der Schwimmer Paul Biedermann, bei der Weltmeisterschaft über seine 200 Meter Freistilstrecke, welches Jahr weiß ich nicht mehr, auf dem Startblock stand. Und ich habe das im Fernsehen gesehen und kommentiert hat es Alex Bleik. Und der war im Vollprogramm vom NDR Sportchef und zwar ist er das bis heute. Mhm. Und er ist es geworden, aber angeboten ist die Position mir vorher geworden. Mhm. Also ich hatte keine Konkurrenz zu Alex Bleik. Ich hab das abgelehnt aus bestimmten Gründen. Und dann kommentiert und dann darf der dieses Rennen kommentieren im Fernsehen.
Hat sich schon ein bisschen gejuckt.
Das hat ein bisschen wehgetan, ehrlich gesagt. Also da habe ich gedacht, ach, da möchtest du jetzt eigentlich auch sitzen. Aber das sind dann immer so ganz kurze Momente gewesen. Mhm. Und sage ich mir mal, dass ich das irgendwie grundsätzlich bereut hätte, kann ich nicht sagen, nein.
Mhm. Was würden Sie denn sagen, hat Sie in der Zeit als Wellenchef bei NDR 2 besonders geprägt?
Das ist eine gute Frage. Also Wellenchef von NDR 2 ist eine sehr, sehr intensive Arbeit. weil das ist ein Programm, das sendet in einem Sendegebiet, das ist größer als Dänemark. Und du sendest mit demselben Programm in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, in Mecklenburg-Vorpommern und in Hamburg. Und es macht nicht jede Hörerin froh in Schwerin, wenn du Verkehrsservice aus Göttingen machst. So, und das heißt, du brauchst immer bestimmte, wirkliche, richtige Qualitätspunkte in diesem Programm, um diese große Fläche auszugleichen gegenüber der regionalen Konkurrenz. Mhm. Und dann ist das werbetreibende Programm im Norddeutschen Rundfunk. Das heißt, es hängt richtig viel Geld dran, dass du auf Hörerinnen und Hörer kommst. Mhm. Und mich hat geprägt, dass sozusagen das Bemühen um ein Qualitätsprogramm im Sinne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einerseits und trotzdem ein so spannendes Programm jeden Tag zu bieten, dass die Hörerzahlen, die wir erreichen mussten, das waren mindestens 2 Millionen Hörer am Tag, dass wir die auch wirklich erreichen.
Jetzt haben Sie irgendwann gespürt, diesen Job will ich nicht bis zum Ruhestand machen. Was genau hat Ihnen gefehlt?
Ich kann sagen, es hat mir nichts gefehlt, aber es hat mich überfordert. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, also du musst bei einem Wellenchef von NDR2 musst du wirklich, musst du alles geben, jeden Tag. Und du hast auch eine 7-Tage-Woche. Du hast ja immer Programm. Das Programm läuft ja immer. Und wir hatten zu meiner Zeit 400 bis 500 Außenevents in 365 Tagen. Das heißt, irgendwas war immer. Mhm. Und wenn der Ü-Wagen nicht angesprungen ist. Und ich habe nach 3 Jahren ist mein Vertrag verlängert worden auf 6 Jahre. Und dann habe ich damals zu dem Programmdirektor gesagt, ich würde gerne innerhalb der ARD oder im NDR so nach 2, 3 Jahren was anderes machen. Das wollte der aber nicht. Mhm.
Es hat sich bei Ihnen dann eine neue Gelegenheit aufgetan, nämlich beim GAP, dem Gemeinschaftswerk der Publizistik. Sie sind nach Frankfurt gewechselt dorthin. Was hat Sie gereizt an dem Job?
Ich wollte was ganz anderes machen dann. Okay. Also bei NDR2 bist du im unmittelbaren Massenprogramm und beim Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik bist du in einem ganz anderen Format unterwegs. Also das ist ein Unternehmen, was ganz viele journalistische und Formatgenres beherbergt. Also vom Buch über Zeitschrift, über Nachrichtenagentur, über Online-Portal etc. etc. Es ist sehr, sehr vielfältig, zum Teil ganz klein und zum Teil auch wirklich größer. Und das musst du im Sinne eines GmbH-Geschäftsführers ermöglichen. Das ist eine ganz andere Herausforderung als das, was ich bei NDR2 hatte. Mhm. Es ist weniger journalistisch, es ist aber auch immer noch journalistisch, weil es um publizistische Leistungen geht. Und es geht letztendlich um die Verkündigung des Evangeliums mit anderen Mitteln. Mhm. Und da der Glaube für mich immer eine Rolle gespielt hat in meinem Leben, war das eine ganz besondere Herausforderung, die ich zu diesem Zeitpunkt dann auch so annehmen wollte.
Mhm. Journalisten hören das ja meist nicht so gerne, wenn sie etwas verkündigen sollen. Wie sind Sie denn damit umgegangen?
Ich habe die Journalistinnen und Journalisten in meinem Haus erstmal beruhigen müssen, weil die fanden das mal so richtig doof, dass ich das ja auch öffentlich gesagt habe, dass wir Verkündigung des Evangeliums mit journalistischen Mitteln machen. Und ich habe viel, viel erklären müssen, was ich damit meine. Aber ich glaube, dass nicht alle, aber viele mir dann auch gefolgt sind und das auch verstanden haben.
Was meinen Sie denn damit?
Ja, also Verkündigung des Evangeliums geschieht auf sehr unterschiedliche Weise. Also jeder von uns, denke ich, kennt Gottesdienste. Ich kann Fernsehandachten halten, ich kann Radioandachten halten. Ich kann aber das Evangelium auch verkündigen, indem ich konkret lebe. Also indem ich mich tatsächlich auch konkret um meinen schwachen Nachbarn kümmere, indem ich Menschen helfe, indem ich spende etc. Auch das sind Verkündigungen. Insofern habe ich einen sehr breiten Begriff von Verkündigung. Und wenn zum Beispiel ein evangelisches Magazin wie Chrismon, was unter dem Dach des Gemeinschaftswerks produziert wird, wenn das eine Geschichte erzählt von einer von einem Ehepaar, wo die Frau von ihrem Mann in den Rollstuhl geschossen wird aus Eifersucht und die Frau diesem Mann verzeihen kann und beide am Ende zusammen gläubig sind, dann ist das Verkündigung des Evangeliums mit journalistischen Mitteln, meiner Ansicht nach.
Das wäre aber auch eine Geschichte, die könnte genauso im NDR oder irgendwo kommen.
Ja, kommt aber nicht. Mhm. Also, weil diese Geschichte erzählst du ja nicht einfach so. Die Geschichte musst du ja recherchieren. Du musst ja diese Geschichte finden. Mhm. Du musst ja auch Menschen haben, die dir diese Geschichte erzählen wollen. Du musst ja auch Menschen finden, die dir diese Geschichte erzählen wollen und die auch bereit sind, dass du diese Geschichte veröffentlichst. Das heißt, du brauchst auch Vertrauen. Mhm. Und das hat dieses evangelische Magazin in hohem Maße. Und deswegen kann dieses Magazin Geschichten schreiben und Geschichten erzählen, die in anderen Medien so jedenfalls nicht regelmäßig laufen.
Sie glauben, es liegt an dem Vertrauen, dass evangelische Magazine ein höheres Vertrauen genießen als der Privatfunk vielleicht oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Würden Sie das so sagen?
Es liegt am Vertrauen, es liegt an der Fokussierung, es liegt an der Zeit, es liegt an der Recherchetiefe, es liegt an der Themenfindung etc. etc. Es liegt an ganz viel. Mhm. Wenn ich als öffentlich-rechtlicher Redakteur zu jemandem gehe und eine Geschichte recherchiere, dann finde ich auch Vertrauen. Ich finde auch als Redakteur eines Privatfunkmediums Vertrauen, ich oder als Redakteur einer Zeitung. Aber wenn ich als Redakteur eines solchen Magazins wie zum Beispiel Chrismon zu Menschen gehe, die eigentlich ihre Geschichte gar nicht öffentlich machen wollen, aber eigentlich doch, weil sie nämlich in dem Öffentlichmachen für sich auch Hilfe finden, dann brauchen sie ein spezifisches Vertrauen. Und das habe ich erlebt, dass Chrismon dieses spezifische Vertrauen findet. Mhm. Unter anderem auch sehr berührend für mich bei zwei jungen Frauen, die in ihrer Kindheit furchtbar missbraucht worden sind, in den Familien, und die sich selbst bei Chrismon gemeldet haben, weil sie eine Öffentlichkeit gesucht haben und gleichzeitig die Öffentlichkeit gescheut haben.
Mhm. Es gibt ja die evangelische Publizistik, es gibt den Privatfunk, es gibt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich habe jetzt so rausgehört, dass Sie sagen, irgendwie es braucht sozusagen jeden oder jeden Bereich aus dem Gesamten. Oder wo würden Sie da die evangelische Publizistik auch mit einordnen?
Ich glaube, dass wir in Deutschland ganz froh sein dürfen über die Vielfalt der Medienlandschaft, die wir haben. Mhm. Und da gehört alles dazu. Da gehört der Privatfunk dazu, da gehört der öffentlich-rechtliche Rundfunk dazu, da gehören die Qualitätszeitungen dazu, da gehören die Anzeigenzeitungen dazu. Also bei mir zu Hause in Bad Homburg haben wir eine ganz großartige Anzeigenzeitung, die wirklich gelesen wird und die gute Geschichten macht. Das gehört alles dazu. Und dann gehört dazu aber eben auch evangelische und ich erweitere jetzt mal christliche Publizistik in ihrer ganzen Differenzierung. Es ist ja eine sehr große Vielfalt. Das hier ist auch evangelische Publizistik oder christliche Publizistik. Und das alles zusammen gibt die Medienvielfalt. Und diese Medienvielfalt, glaube ich, brauchen wir ganz dringend, umso dringender, je sozusagen fokussierter so eine Kommunikation wird und so, je fokussierter ein Diskurs wird, zum Beispiel in den sozialen Medien unter den Stichworten Hate Speech und Fake News.
Ja, die Gesellschaft erlebt man gerade teils sehr gespalten. Die christlichen Kirchen verlieren Mitglieder. Die Missbrauchsfälle in beiden christlichen Kirchen haben die Menschen sehr erschüttert. Was glauben Sie denn, was ist gerade dringend notwendig?
Ich glaube, dass es dringend notwendig ist, dass wir eine Kultur, eine Rückbesinnung und eine Kultur des Zuhörens für uns wieder entdecken und dass wir eine andere Kultur von Diskurs, ich sag mal bewusst, wieder entdecken. Und dazu gehört, dass wir in der Lage sein müssen, anderen zuzuhören. Wir müssen in der Lage sein, auch Andersdenkenden zuzuhören. Wir müssen in der Lage sein, Leuten zuzuhören, die ich nicht mag, deren Meinung ich nicht mag. Aber ich muss in der Lage sein, denen zuzuhören erstmal wieder. Und dann muss ich in der Lage sein, zu unterscheiden zwischen Meinung und Sachverhaltsschilderung. Wir beide können nicht bestreiten im Ernst, dass das hier ein Tisch ist. Wenn ich aber sage, das ist kein Tisch, das ist ein Swimmingpool, weil es ist meine Meinung, dann haben wir ein Problem. Ja? Also wenn ich muss klar haben, sozusagen, was meine ich mit Sachverhalt? Beim Tisch ist es ziemlich eindeutig.
Ja.
Aber wenn ich sage, ich sage jetzt mal, wenn ein Angriffskrieg kein eindeutiger Sachverhalt mehr ist in unserer Wahrnehmung, dann haben wir ein Problem. Und wir müssen das einfach verstehen können. Was ist Sachverhalt? Und was ist Diskurs?
Ja, das ist ein großes Thema. Ich glaube, da könnten wir sehr lange drüber sprechen. Viele Menschen holen ihre Informationen ja mittlerweile aus dem Internet, aus digitalen Angeboten. Vor allem auch junge Menschen sind in den sozialen Netzwerken unterwegs. Also junge Menschen googeln nicht mehr, die suchen keine Infos mehr auf Google, sondern auf TikTok. Inwiefern kommuniziert das Gap denn auch auf TikTok oder anderen sozialen Medien?
Ich finde das wichtig, dass wir da sind. Mhm. Ich finde das ungeheuer wichtig. Wir dürfen überhaupt keinen Marktplatz der Kommunikation auslassen. Das ist immer die Frage, wie und in welcher Weise und mit welchen Videos und mit welchen Themen. Aber das, dass wir TikTok bespielen mit der christlichen Publizistik und dass wir selbstverständlich Instagram bespielen und Facebook und YouTube etc., das halte ich für wesentlich. Und natürlich ändert sich Medienlandschaft jeden Tag. Jeden Monat. ja. Aber also in einer rasanten Geschwindigkeit. Mhm. Und natürlich müssen wir da mitmachen, klar.
Sie sind seit 2024 im Ruhestand. Ja. Sie haben ein Buch veröffentlicht, Anfang dieses Jahres. Keine Memoiren, sondern etwas, was Sie wodurch Sie durch ein Sportereignis inspiriert wurden. 20 Meter für die Ewigkeit. Um was geht's da?
Yemisi Ogunleye hat im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris den Kugelstoßwettbewerb gewonnen. Eine deutsche Sportlerin. Mhm. Hat mit im letzten Versuch 20 Meter gestoßen, deswegen 20 Meter für die Ewigkeit, und hat Gold gewonnen. Das Ereignis als solches ist schon mal ganz großartig. Wir stellen uns das mal vor, bitte, ja. 70.000 Zuschauer, letzter Versuch, du liegst auf Platz 2, es ist Olympische Spiele.
Der Druck ist groß.
Ja, der ist nicht groß, der ist unfassbar. Der drückt dich kaputt. Ja, und dann steht die da und lächelt in die Kamera. Und dann dreht die sich und haut da 20 Meter raus. Ich habe da im Sessel gestanden, als Rentner. Und dann sagt sie nicht, jahrelanges Training und Drehstoßtechnik und sonst was alles. Dann sagt sie, der Glaube versetzt Berge. Ist ja vielleicht komisch, ne? So eine junge Frau, die sagt, ich liebe Jesus, aber ich liebe Jesus. Die Macht, die Sendungen danach, die Interviews danach, vor einem Millionenpublikum zu Gottesdiensten. Also ehrlich. Also erstmal als Sportreporter und dann als evangelischer Publizist war ich fasziniert, wie ich selten fasziniert war von einem Ereignis. Und die Frage war, fantastische Bühne und wie kriegen wir das im Alltag hin, solche Bühnen zu schaffen? Mhm. Das ist das Buch.
Da ging der nächste Traum für Sie in Erfüllung. Ja. Ist so eine Offenheit im Sport, dass jemand von seinem Glauben berichtet, ist es ungewöhnlich?
Nö, das ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Also ich habe auf Kirchentagsbühnen Interviews geführt, zum Beispiel mit dem Fußballer Kakao. Der ist 2010 im ersten WM-Spiel der deutschen Mannschaft eingewechselt worden und hat direkt das 4:0 gemacht und hat dann die Geste so gemacht zum Himmel. Und ich habe ihn gefragt, war es jetzt der Gruß an Gott und der Dank? Ja, es war der Dank an Gott. Also das ist gar nicht so ungewöhnlich. Aber das, was sie Yemisi Ogunleye gemacht hat, das ist ungewöhnlich. Also die Art und Weise, wie sie das erzählt. Und dann hat sie noch Gospel gesungen. Mal
in der Pressekonferenz.
In der Pressekonferenz vor der Weltpresse und sowas alles. Das finde ich alles ungewöhnlich.
Ja, das hat sie berührt.
Das berührt mich bis heute. Mhm. Also ich habe dieses Buch relativ schnell schreiben müssen. Und bin damit auch schon fertig gewesen im Herbst vergangenen Jahres. Aber es berührt mich bis heute. Ich kann Hören Sie ja. Wenn Sie mich da fragen, geht das los bei mir.
Ja. Es gibt ein anderes Beispiel. Nach dem Tod von Franz Beckenbauer gab es eine Gedenkfeier bei der Saisoneröffnung. Und da hat ein Reporter auch gesagt, Beckenbauer schaut von oben zu. Wie haben Sie das erlebt, diesen Satz?
Das Interessante war, es war tatsächlich keine Gedenkfeier, sondern die haben ein Fußballspiel, das war das erste Saisonspiel nach der Rückrunde. Und die haben dieses Saisonspiel zu einer Gedenkfeier gemacht in München. Ne? Also da prangte das große Bild da von Beckenbauer auf dem Mittelfeld und so. Und dann sagt der Marco Hagemann, das war der Reporter, der sagt tatsächlich, und Franz Beckenbauer guckt jetzt von oben zu. Aber das war nicht der Satz, den ich erlebt habe oder der mich fasziniert hat. Der Satz danach hat mich fasziniert. Der Satz danach war, ich bin davon fest überzeugt. Ah. Und dieser Nachsatz, das andere, würde ich sagen, ist eine Floskel.
Ja.
Aber dieser Nachsatz war ein Glaubensbekenntnis in einer Sportreportage. Mhm. Das hat mich berührt, ja.
Ja. Also genau, wenn Sportereignisse sozusagen mit dem Glauben verbunden sind, das sind die Dinge, die Sie besonders berühren.
Ja, darf ich noch ein Beispiel sagen?
Wir sind am Ende der Sendezeit, aber Sie können gerne noch einen ganz kurzen Wunsch loswerden.
Ja, also mein Wunsch ist, dass Menschen dieses Buch lesen, deswegen habe ich es ja geschrieben. Aber mein wirklicher Wunsch ist, dass wir in dieser Gesellschaft zusammenfinden, dass wir uns zuhören und dass wir in einen Diskurs kommen und uns nicht mehr so spalten.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Jörg Bollmann, ehemaliger Sportreporter und evangelischer Publizist. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.